Vergebung und Wiederherstellung ist mein Thema. Wir sind ja eine Stadt in Frankfurt, wir lieben Fahrräder. Ich liebe auch Fahrräder. Ich denke, mancher von euch ist auch mit dem Fahrrad hier. Und wir haben gerade die Velo gehabt, also diese Ausstellung dort an der Eissporthalle, wo man sich die neuesten Trends anschauen konnte. Dieser Sport ist allerdings in letzter Zeit ziemlich in Verruf gekommen, und zwar durch Doping. Es war im Grunde der erste Sportzweig, der in Verruf gekommen ist, und dann zog das einen ganzen Rattenschwanz durch viele Leistungssportarten hinter sich her. Ist das Thema bei jeder Weltmeisterschaft, bei Olympia und so weiter und so fort, aber eben natürlich auch bei unserem Radsport. Der erste, der richtig negativ aufgefallen war, war Jan Ullrich. Er hat lange geleugnet, dass er was mit Doping zu tun hatte. Letztendlich wurden ihm 7 Tour de France-Siege aberkannt und er wurde für weitere Rennen gesperrt. Er hat jetzt letztens bei unserem Rennen hier, was früher um den Henninger Turm hieß, heißt jetzt glaube ich um den Eschborner Finanzplatz herum, dann doch wieder ein bisschen mitmachen dürfen. Der nächste, der dann letztendlich auch gestehen musste, war Lance Armstrong. Ihm wurden ebenfalls alle Titel von 1998 bis 2005 aberkannt. Doping ist Betrug, das wissen wir alle, weil Menschen ihre Leistung auf illegale Weise, unfaire Weise steigern lassen und nicht durch gutes Training. Betrug ist unwahr und unfair. Sünde hat Folgen, das sieht man in diesem Sport ganz besonders. Heute möchte ich mit euch über eine Person nachdenken, die vieles ähnlich gemacht hat, leider, wie Jan Ullrich. Neben Mose und Abraham ist David die bekannteste Person des Alten Testamentes. Ein Minnesänger Gottes, einer, der Gott liebt, eine wunderschöne Persönlichkeit. Und man kann sich im Grunde die Episode, über die ich heute mit euch nachdenken möchte, gar nicht vorstellen. Diesen Absturz, den er auf einmal machte, weil Ehebruch in sein Leben hineinkam und weil er dachte, er könne es genauso machen wie alle anderen Könige auch. Die nahmen sich die Frau, die sie einfach schön fanden, und sie brachten den um, der ihnen in die Quere kam. Das dachte David, er könnte es genauso machen. Zu diesem Zeitpunkt war sein Gewissen einfach abgestumpft. Und als er letztendlich dann von Nathan eine rührselige Geschichte erzählt bekommt, mit viel Ungerechtigkeit, explodiert er. Er war ein Mensch offensichtlich voller Emotionen, und sagte, der Mann, der muss es kriegen. Und Nathan ganz locker, du bist der Mann. Das ist wie ein Luftballon, den man aufgeblasen hat, ein Pieks, und er fällt tatsächlich total in sich zusammen. Dann schreibt er einen Psalm. Und um diesen Psalm geht's heute Abend. Es geht um die Fragen: Warum brauche ich unbedingt Vergebung? Und wie bittet man um Vergebung? Scheinbar ganz normale Fragen, wo ihr denkt, meine Güte, 1000 Antworten könnte ich dir selber geben. Hör bitte ein bisschen zu. Was ist Sünde? Wie funktioniert Wiederherstellung und was bewirkt sie? Das sind die Fragen von heute Abend. Also zuerst, warum brauche ich unbedingt Vergebung? Wer anfängt zu betrügen, wie zum Beispiel im Sport, der öffnet einen Schutzwall. Ich brauche unbedingt nochmal meinen Tee hier. Nee, danke. Das ist einfach nur der Temperaturunterschied von draußen. Sorry. Wer anfängt, Sünde zu leugnen, wer sie einfach duldet, wer einfach so darüber weggeht und sagt, ist nicht so mein Thema, Vergebung habe ich schon so lange kennengelernt, bin schon längere Zeit Christ, bin mit Jesus unterwegs, weiß, dass der für mich gestorben ist. Wer das leugnet, das einfach so zulässt, öffnet einen Schutzwall, der etwas bewirkt. Anfangs ist es vielleicht nur der Betrug im Sport, dann ist es die Frage, Steuererklärung, dann vielleicht Sozialamt, dann vielleicht andere Notlügen und so weiter. Warum brauchen wir unbedingt Vergebung? Weil Sünde an der Wurzel gepackt werden muss und ausgemerzt werden muss. Sie muss herausgezogen werden. Sünde hat etwas Süchtigmachendes. Das unterschätzt man oft, weil es sich so einschleicht, genau wie Doping, genauso wie andere Suchtmittel. Man beginnt beim Sport, es geht weiter in anderen Formen. Man sagt sich, hat doch da funktioniert, bin da nicht erwischt worden, warum sollte ich da nicht weitermachen? Der Herr Jesus sagt außerdem, Markus 7, Vers 15, nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Der Herr macht uns nochmal was deutlich über diesen Schutzwall, den man öffnet, wenn man Sünde nicht wirklich ausmerzt. Er sagt, was uns sündig macht, ist nicht die Umwelt, ist nicht der schlechte Einfluss von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Freunden oder was weiß ich auch immer, was uns unrein macht, das kommt aus uns heraus. Das breitet sich in uns aus. Ein Beispiel, was mir total das deutlich gemacht hat, ist, kennt ihr auch alle, ein Tropfen Öl verunreinigt, wie viel Liter? 1000. Wahnsinn, oder? Ein Kubikmeter Wasser wird verunreinigt durch einen Tropfen Öl. Kann man sich gar nicht vorstellen, weshalb es ein Unding ist, Ölwechsel im Wald oder sowas Ähnliches zu machen. Ja? Weshalb dann, wer weiß, was aufgefahren werden muss und Unmengen an Erde ausgekoffert werden müssen, damit das wieder okay ist. Sünde macht unrein, breitet sich aus, öffnet einen Schutzwall, der uns sonst umschützt, umschließt und von uns viel abhält und macht uns orientierungslos. Sie belastet uns und deswegen brauchen wir unbedingt Vergebung. Ich sage das auch vor mir, weil derjenige, der längere Zeit Christ ist, geht teilweise recht locker mit Sünde um. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich manchmal wochenlang keine Notwendigkeit sehe, Jesus um Vergebung zu bitten. Wenn mir das aber bewusst wird, merke ich eigentlich, wie blind ich eigentlich geworden bin. Wie ich mich einfach in einer falschen Sicherheit fühle und nicht ernst nehme, weshalb Jesus zum Beispiel darauf achtet, in diesem täglichen Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum? Warum feiern wir Abendmahl? Warum ist ihm das so wichtig, dass das eine Regelmäßigkeit hat in unserem Leben, wie die Dusche morgens oder was weiß ich auch immer? Weil wir das brauchen. Weil dieser Schutzwall geöffnet wird und weil er wieder geschlossen werden soll durch Vergebung. Nun zum Gebet von David, zu diesem begnadeten Mann, bei dem man sich das gar nicht vorstellen kann, was auf einmal durch Schuld in sein Leben hineingekommen ist und wie diese Schuld seinen ganzen Charakter von diesem so nach Gott offenen Menschen hingerichteten Menschen verändert. Ich fange an, diesen Psalm zu lesen, Vers 3. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. David hat verstanden, als Nathan ihm diese rührselige Geschichte erzählte und er auf einmal merkte, er war gemeint. Er braucht Gnade. Er braucht Barmherzigkeit. Er hat verstanden, dass sich auch ein König Sünde nicht leisten kann. Auch ein Pastor, sage ich mal einfach so, kann sich Sünde nicht leisten. Ist für mich eine ganz schwierige Situation oft, kennt aber auch jeder Mitarbeiter aus der Gemeinde unter Umständen. Sonntags morgens und meine Frau und ich haben uns samstags abends verkracht. Ganz schwierig, ganz schwierige Situation. Wie gehe ich jetzt damit um? Da ist ein gewisser Druck da. Und gleichzeitig sehnt man sich danach, dass man doch vernünftig miteinander sprechen kann. Dass man es wirklich ausdiskutieren kann. Dass man wirklich zu dem Punkt kommt und nicht unter einem gewissen Druck steht. Ich habe mich von diesem Druck schon lange befreit, dass dann irgendwie ganz schnell mal so ein Hausfriede her muss. Aber mir ist es wichtig, dass wir uns wenigstens darauf verständigen und sagen, du, ich glaube, ich habe da irgendwas verkehrt gemacht, können wir jetzt nicht in Ruhe machen, aber ich bitte einfach, lasst uns darauf warten und uns dann verabreden und dann darüber reden. Sünde aber dulden oder einfach husch husch drüber weggehen, Hauptsache, damit man irgendwie ein scheinbar gutes Gewissen hat und wieder predigen kann oder irgendwas anderes in der Gemeinde machen kann, njet, läuft nicht, geht nicht. Auch wir Christen können Sünde nicht einfach verbergen oder unter den Tisch werfen. Wie bitte ich um Vergebung? Es war eine Studientagung und während dieser Studientagung wurde mir etwas deutlich. Und ich hatte mir vorgenommen, wenn dann Pause ist, spreche ich einen von meinen Kollegen an, sage ihm, was Sache ist, bete mit ihm um Vergebung und die Sache ist okay. Okay, machte es so. Sprachen Kollegen an. Aber was ich dann erlebte, war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Kollege machte mir zuerst einmal deutlich, was Sünde eigentlich ist. Was das für Auswirkungen hatte auf jemand anders. Unsere meiste Schuld geschieht ja immer auf der horizontalen Ebene. Als er mir das alles so berichtete und deutlich machte, wurde mir abwechselnd heiß und kalt. Und dieses schnell, schnell mal bekennen und die Sache bist du los, war vorbei. Auf einmal ging das Thema in die Tiefe meines Lebens hinein, damit es wirklich mich befreite. Ich wachte innerlich auf und mir wurde klar, was ich getan hatte und was es bewirkt hatte. David erkennt offensichtlich auch dieses schnell, schnell, mal so drüber weggehen. Das ist es nicht. Er betet, Vers 4, wasche meine Schuld ganz von mir ab. Und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Zur Vergebung gehört, dass ich erkenne, was eigentlich Sünde ist und was sie bewirkt hat in meinem Leben. Darüber haben wir ja eben schon mal gesprochen, über diesen Schutzwall, der geöffnet wird, über dieses süchtig machende Element der Sünde. Also zuerst muss ich verstehen, was habe ich eigentlich getan und nicht nur oberflächlich um Vergebung bitten, sondern dann ganz konkret, Herr, ich bitte dich um Vergebung da und dafür. Und wo das eben auch nötig ist und angebracht, bitte ich, sagen wir mal meine Frau, ganz konkret um Vergebung für das und das. Und nicht einfach nur, tut mir leid, so hingeworfen. Damit gibt sich meine Frau auch schon gar nicht mehr zufrieden. Gott sei Dank, dass sie so reagiert, finde ich richtig gut. Vieles können wir Jesus auch persönlich bekennen. Also ich glaube, ein Großteil der Schuld, die ich bekenne, auch konkret bekenne, bekenne ich Jesus persönlich. Aber es gibt andere Dinge, wie eben im Beispiel, was ich erwähnt habe von dem Kollegen, da ist es nötig, auch mal jemanden zu fragen. So jemand, der dir nahe ist, Freund, Freundin, Seelsorger, Seelsorgerin, um einfach mal mit ihm über bestimmte Dinge zu sprechen, damit sie ans Licht kommen, damit sie ihre Tarnkappe verlieren, damit es rauskommt und damit es auch entkräftet wird. Der David redet hier von Waschen. Wasche meine Schuld ganz von mir ab. Ihr kennt das vielleicht, weißes T-Shirt, irgendein Fleck draufgekommen, ich kenne mich jetzt nicht so ganz daraus, wollte gerade Rotwein sagen, aber könnte auch was anderes gewesen sein. Und man versucht dann erstmal so am Ort diesen Fleck zu behandeln und merkt dann irgendwann, trotz Seife oder alles, was man dafür nimmt, es bleibt so ein Schmutzrand zurück. Und dann merkt man, geht so nicht mit der lokalen Reinigung. Muss ich ganz waschen? Das meint hier der David. Sünde ist zwar auch ein lokaler Fleck in meinem Leben, aber es gehört dazu, dass er ganz rausgewaschen wird. Und dazu gehört manchmal etwas mehr als nur die konzentrierte Betrachtung, oh, da ist mir irgendein blödes Wort rausgerutscht. Vielleicht gehört einfach mehr dazu. Und es ist gut, das zu hören, zu überlegen und es Jesus hinzuhalten und zu sagen, Herr, ich werde das eigentlich nicht so richtig los. Es poppt immer wieder auf. Ich bitte dich immer wieder um Vergebung. Ich weiß, dass du mir das vergibst, aber ich werde das nicht irgendwie los. Es ist dieser Schmutzrand, der da bleibt. Es braucht diese ganze Wäsche des T-Shirts einfach, damit sich die Schuld nicht im Gewebe festhängt, sondern sie ganz rausgewaschen wird. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Manchmal muss man so ein T-Shirt dann ja auch oder ein teureres Hemd, ja, je nachdem, richtig in die Reinigung geben, damit es rausgeht, ja? Das ist wohl offensichtlich hier auch im Hintergrund gemeint. Waschen, das war damals ja auch noch ein ganz anderer Vorgang. Wir haben heute alle unsere Waschmaschinen oder gehen in so einen Waschsalon oder was weiß ich auch immer. Damals war es dieses Waschbrett. Und das war richtig Arbeit, das miteinander zu bewegen und zu drücken und richtig Seife zu nehmen und wieder auszuwaschen, bis man so einen Fleck auch wirklich raus hatte. Gott sagt zum Beispiel durch Jesaja 43, 24, vielmehr hast du mir Arbeit gemacht. Das passt zu diesem Bild, ne? Mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und seiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Da steckt das so drin. Und es lässt einen nochmal so wach werden innerlich, wenn man denkt, ach, Vergebung, kenne ich doch das Thema, geht doch ganz einfach. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ich finde es gut, das zu lesen, ich finde gut, auf Jesus zu schauen, auf den Gekreuzigten. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, um einfach auch an den Kern der Wurzel zu kommen, damit sie herausgezogen wird aus meinem Leben. Ein nächster Punkt, was ist Sünde? Wenn man das Gebet, wie wir das gleich machen werden, weiterliest vom David, dann merkt man, Sünde ist mehr, als man so denkt. Auch wenn die 10 Gebote vor allen Dingen aufnehmen, dass Sünde zwischen Menschen passiert. Du sollst nicht lügen, nicht töten, nicht ehebrechen. Das sind alles Gebote, die uns bewahren sollen vor Schuld auf der horizontalen Ebene. Trotz alledem erkennt David durch Nathan, dass Sünde sich im Grunde gegen jemand anders richtet. Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Wie kann er das sagen? Gegen dich allein habe ich gesündigt. Natürlich hat er gegen Bathseba gesündigt und erst recht gegen ihren Mann, der total verloren hat und der einfach nur aus dem Spiel gekickt wurde, der an die Front geschickt wurde, damit er einfach nur hops ging. Grausamst hat er ihn einfach entsorgt, diesen Mann, der Bathseba, der eigentlich ein treuer Gefolgsmann von David gewesen war und der sich auf das Spielchen der Verschleierung der Schwangerschaft nicht einlassen wollte. Natürlich war das seine eigene Schuld, seine eigentliche Schuld. Sie richtete sich gegen diesen Mann und gegen diese Frau. Aber hinter jedem Mann und jeder Frau, hinter jedem Menschen steht Gott. Und das finde ich so fantastisch. Daraus haben wir Christen ja viele Gedanken abgeleitet, letztendlich auch unsere Menschenrechte, die in unsere Verfassung hineingekommen sind. Sie haben etwas mit dieser Sicht des Menschen zu tun, dass er so unheimlich wertvoll ist, weil Gott hinter ihm steht. Alles, was wir tun, das tun wir für oder gegen Gott, mit Gott oder ohne Gott. Aber Gott steht auf jeden Fall hinter jedem Menschen. Und was wir ihm antun, das tun wir von daher auch immer Gott an. Und was wir ihm Gutes tun, das tun wir auch Gott Gutes. Und das gilt für jeden Menschen, ob er geboren ist oder noch nicht, ob er in unseren Augen wertvoll oder weniger wertvoll ist. In Gottes Augen ist er höchst wertvoll und wichtig. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Das ist nochmal eine neue Tiefe, ne? Wenn man auch so Schuld bekennt, dass man sich dessen bewusst ist. Gott, du kommst da ins Spiel. Du bist eigentlich entscheidend an dieser Stelle, wo es jetzt auch um Vergebung und wo es um Schuld geht. Nun geht David noch eine Etage weiter, um einfach sein ganzes Leben auszubreiten. Es soll wirklich frei werden. Vers 7. Du weißt es, betet er. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Wir sind von Beginn an Sünder. Jeder Mensch, jedes Kind braucht Vergebung. Also wer kleine Kinder hat oder wer kleine Kinder beobachtet hat, der weiß, dass sie sehr früh sich gegenseitig austricksen können und schon ziemlich böse sein können. Sehr, sehr früh sind diese scheinbar unschuldigen Wesen eben von Geburt an Menschen, bei denen man es sehen kann, da ist Trennung, da ist etwas zwischen Gott und ihnen. Wenn er hier sagt, auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, dann meinte er nicht, Sex ist Sünde. Gott ist ja der Erfinder von Sex. Ganz im Gegenteil, er wollte damit nur sagen, nicht nur meine Generation, auch die Generation davor, die mir Leben gegeben hat. Jeder Mensch gehört letztendlich zu diesem Verbund von Schuld, der mit Adam begann und den Jesus durchbrochen hat. Für jeden, der mit Jesus lebt, endet Schuld einfach bei Jesus und beginnt mit Jesus die Möglichkeit, frei zu werden von Schuld. Von daher ist es mir total wichtig, dass wir Christen nicht hängen bleiben in dieser Schuld- und Vergebungsflat, wo wir immer wieder nur Schuld schnell loswerden wollen, aber nicht in die Tiefe gehen, damit Jesus etwas daran wirklich machen kann und verändern kann. So bittet David um ganze Reinigung seines Lebens. Dieses Wort kommt jetzt ab Vers 9 vor. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit dem Isopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Da ist wieder dieser Waschvorgang im Hintergrund, ne? Waschen, bleichen an der Sonne und so weiter, wie man das damals machte. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. David begreift, was eigentlich passiert ist in seinem Leben. Er begreift, dass es nicht mit Husch-Husch und mal schnell vorbei ist. Er begreift, es muss in die Tiefe seines Lebens gehen, damit er sie auch wirklich los wird. Der nächste Punkt, Wiederherstellung. Dieser Mord hat im Leben von David sehr viel kaputt gemacht. Der fromme König wurde auf einmal zu jemandem, der kaltblütig einen Mord begehen konnte. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Durfte er noch König sein über dem Volk Gottes? Durfte er noch solche Lieder singen? Durfte er noch anbeten? Er ist ja im Grunde der Urtypus des Anbetenden. Mit seinen ganzen Liedern, die er geschrieben hat, mit den Instrumenten, die er ganz offensichtlich auch erfunden, geformt hat und seinem Anbetungsteam in die Hand gegeben hat, damit sie Gott loben konnten. Durfte er das jetzt weitermachen? Wie ist das eigentlich mit Wiederherstellung? Und wenn ich über dieses Thema mit euch nachdenke, dann jubel ich im Grunde innerlich in meinem Herzen, denn es ist das Thema des Evangeliums. Wiederherstellung. Durfte er das? Musste Gott ihm nicht jetzt alle Unterstützung streichen und allen Segen wegnehmen? Wie ist das? Und mancher fragt sich eben auch, kann ich noch von Jesus reden? Kann ich jetzt, nach dem, was gerade passiert ist, einem anderen wieder ein Zeugnis geben? Geht das überhaupt? David betet, und das ist jetzt sehr interessant, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ich glaube, schon beim Mitlesen und Hören merkt man, David hatte unheimlich viel zu verlieren. Und das war ihm auf einmal mit der Hilfe von Nathan so richtig deutlich geworden. Wir haben auch viel zu verlieren. Sünde öffnet den Schutzwall, das hatten wir gehört. Aber Sünde zerstört viel auch in uns. Sie macht uns auch orientierungslos. David, dieser Prophet Gottes, der von Jesus reden konnte, auf einmal hatte er keinen Plan mehr für sein Leben. Und deswegen weiß er, er braucht Wiederherstellung, damit er wieder ein Kalkül bekommt, ein geistliches Kalkül, wohin der Weg eigentlich sein Weg jetzt verlaufen soll, wie er als König überhaupt weiter regieren soll. Sünde schwächt unseren Willen, mit Jesus zu leben, und sie betrübt auch den Heiligen Geist. Ich habe einige Zeit zu tun gehabt damit, dass ich mich herausgeredet habe. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich gab was zu, aber nur so ein bisschen. So ähnlich wie Jan Ullrich. Und war dann die Zahnpasta, die hatte dann so ein bisschen Dopingstoff drin. Ihr erinnert euch an diese Geschichten, ja? Und ich habe gemerkt, dieses Herausreden hatte ich nach einer gewissen Zeit kultiviert. Ich gab was zu, ja, aber ich begründete das irgendwie, warum das denn so gewesen ist und warum das mit mir so gewesen ist. Und vielleicht war ich ja gar nicht schuld, sondern der andere, der mich irgendwie da verleitet hatte. Ich merkte, als ich mir das so angeeignet hatte, dieses Herausreden, das nicht so richtig ernst nehmen mit der Schuld, mit dem Lügen, den Halbwahrheiten, da machten viele an die Worte, die ich sagte, auch ein Fragezeichen. Sie hörten das heraus. Sie merkten, da ist kein Tiefgang mehr drin, da ist keine wirkliche Reinigung mehr drin. Wir brauchen Wiederherstellung. Wiederherstellung ist mehr, als dass ich etwas zugebe. David betet darum, erschaffe in mir ein reines Herz. Das heißt also, Wiederherstellung heißt, da muss ein Schöpfungsakt her. Da muss das, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus starb für meine Schuld und für deine Schuld und für jede Schuld, für alle Schuld, dass er aber aus dem Tod auferstand zu neuem Leben. Dieser Vorgang, dass etwas bekannt wird und stirbt, weil es ans Licht kommt und bekannt wird von mir, aber gleichzeitig auch, dass etwas Neues entsteht aus dem Tod, etwas Neues erschaffen wird, das muss auch geschehen. Und das ist David sehr wichtig. Erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schöpfung ist nötig. Was bedeutet das für die Vergebung? Das heißt, dass ich Jesus bitte, reinige mich, aber richte mein Herz, meinen Sinn wieder auf dich aus, dass ich mich wieder freuen kann über dich, dass du wieder mein Ein und Alles in meinem Leben wirst. Das ist ja auch dieser Vers, der über diesem Jahr steht, wenn man bei uns in den Gottesdienst kommt. Marco hat das mitgekriegt, da haben wir immer so, wie manche andere Gemeinden auch, diesen Jahresvers. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. So heißt er. Und das ist ja etwas ganz Wunderschönes, ne? Was Gott dort sagt über den Propheten Hesekiel. Und er sagt es letztendlich über Pfingsten, über das, was Jesus getan hat und was er tut. Aber wenn Schuld in unserem Leben da ist und uns zerstört, dann muss eine neue Schöpfung her. Und sie geschieht durch das, was am Kreuz geschah und in der Auferstehung Jesu ebenfalls geschah. Gott muss etwas an uns erschaffen. Ich erkläre sicherlich viel in dieser Predigt, was man sonst so nicht im Kopf hat und was nicht immer bei jeder Vergebung in einem abläuft. Aber ich glaube, dieser Vorgang ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir auch voller Freude nach der Vergebung annehmen dürfen, ja Herr, nun bitte ich aber auch, dass du mich ganz rein machst und dass du mich wiederherstellst, dass du aus mir wieder das machst, was du eigentlich mit mir vorhast, dass du meine Berufung erneuerst. Dazu gehört auch der neu gefestigte Geist, von dem der David hier redet. Wir müssen uns bewusst sein, wir können uns aus der eigenen Labilität nicht befreien. Es braucht die Kraft von Jesus, der Vergebung und die Kraft, auch neu zu werden. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wir sind im Alten Testament, richtig? David hatte den Heiligen Geist, wie einige Propheten auch. Aber ansonsten war der Heilige Geist eine seltene, hervorragende, königliche, prophetische Gabe. Ist sie bis heute. Obwohl wir als Christen, wer Jesus kennt, jeder den Heiligen Geist bekommt. Kann man den Heiligen Geist verlieren? Ihr und ich sind 37 Jahre im pastoralen Dienst tätig. Ja, wir haben es sehr selten erlebt, aber wir haben es leider erleben müssen. Dass ein Mensch zum Beispiel sagte, der war Diakon in unserer Gemeinde gewesen, hatte sich dann für eine lukrative Karriere in seinem Beruf entschieden und sagte dann Jahre später zu mir, ja, die Sache mit Jesus war mal eine Episode in meinem Leben. Ich war vom Donner gerührt, ehrlich. Das hat mir unheimlich wehgetan, das so zu hören. Kann man den Heiligen Geist verlieren? Eigentlich nicht. Denn er ist das Siegel in unserem Herzen. Er ist wie ein Pfand, den man abgibt an der Pforte des Himmels. Eigentlich nicht. Und jeder, der sich nach Jesus sehnt und jeder, der sich nach Vergebung sehnt und jeder, der sich nach einem neuen Leben sehnt, der hat sicherlich den Heiligen Geist. Was viel häufiger passiert ist, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Das kann unterschiedliche Gründe haben, da könnte man eine ganze Predigt drüber halten, das möchte ich jetzt nicht tun. Man kann den Heiligen Geist unterdrücken, ihn in irgendwelche Bereiche unseres Lebens hinein verfrachten, aber ihm nicht die Erlaubnis geben, in allen Bereichen unseres Lebens wirksam zu werden. Das passiert sehr viel häufiger, nimmt uns aber genauso geistliche Kraft und braucht genauso diese Reinigung, von der hier der David redet. Zum Schluss beschreibt uns David, was Wiederherstellung bewirkt. Vers 15. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Damit begann mein Schwiegervater, war Pfarrer, immer seine Predigten mit diesem letzten Satz. Der steht unter einem Bußpsalm. Der steht unter einem Psalm eines Menschen, der ganz hoch gestiegen war, der ganz tief fiel, aber den der Herr wiederherstellte und der Urahn Jesu Christi, unseres Herrn, werden durfte. Die Episode geht dann ja so weiter. Das Kind, mit dem Batseba schwanger war, wurde todkrank. David kämpfte um dieses Kind. Er schloss sich ein, er aß nichts mehr, seine Freunde gingen zu ihm hin und sagten, du musst doch was essen, du gehst kaputt so. Nein, er betete und rang mit Gott. Dann war das Kind tot. Dann wusch er sich, kleidete sich wieder normal und ging raus zu seinen Leuten. Und sie fragten, sag mal, warum traust du jetzt nicht, wo das Kind tot ist? Er sagte David, das habe ich vorher gemacht, ich habe vor dem Herrn gekämpft, aber der Herr wollte dieses Kind zu sich holen. Einige Monate später wurde Batseba wieder schwanger und das Kind heißt Salomo. Und Gott hat diesen Mann so wiederhergestellt, nicht nur, dass er in der Ahnenaufzählung von Jesus vorkommt, dass Jesus sich der Sohn Gottes nennt, sondern auch, dass Gott alle Verheißungen seines Lebens eingehalten hat und Salomo sein Nachfolger wurde. Ein Beweis einfach dafür, dass dieses Thema Vergebung und Wiederherstellung ein typisches Thema des Evangeliums ist. Und wenn man es gut und tief anpackt, vielleicht sind die Emotionen dann nicht unbedingt so sehr toll in einer gewissen Phase. Aber es führt uns zu der tiefen Freude, wiederhergestellt zu sein, vor Gott wieder eingesetzt zu sein und zu wissen, ich darf mit Gott leben. Amen.